Das Lustige war, müssen wir euch erzählen, Felix hatte Sand im Getriebe. Nicht seines Fahrrades, aber in der Badebuchse.
Auch. Das eine bedingt das andere.
Also wenn ihr großartige Bilder auf der Roosters Homepage gesehen habt, ja.
Nee, das haben wir die Allgemeinheit von ferngehalten.
Wieso? Ihr habt doch Social Media, habt ihr doch gezeigt, wie die Jungs in die Raftingboote reingeklettert sind.
Ach, die Bilder, ja, genau.
Ja, da ging's noch.
Genau. Also die Jungs.
Warum erzählst du mir das?
Die Jungs sind.
Ganz ehrlich.
Das ist doch eine gute Geschichte. Die Jungs sind zum Raften aufgebrochen und ich hatte dann die super Aufgabe oder dankbare Aufgabe, mit dem Fahrrad quasi hinterher zu fahren zum Treffpunkt. Also ich war nicht dabei, sondern eben derjenige, der dann von außen ein paar Bilder mitgenommen hat. Unter anderem auch, da waren auch GoPros auf den Booten und so. Da sind sehr geile Bilder dabei entstanden, die wir jetzt gerade tatsächlich noch sichten und aufbereiten müssen. Also es wird sicherlich da auch nochmal eine Zusammenfassung von geben.
Also nächstes Jahr. Habt ihr dann so auch ungefähr, mal gesehen,
ja.
Was bei der Rafting-Tour genau. passiert?
Also wenn wir das nächste Mal raffen gehen, davor wissen die Leute, was passiert. Das ist mein Fernziel, genau. Und bin dann, es war ein E-Bike vom Hotel, das sie uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, du konntest dann immer schön, das ist auch also wirklich wunderschön da unten auf dem Fluss, wo die waren. Das, nebenbei geht so ein Radweg lang. War eine sehr schöne Fahrradtour auch zwischendurch für mich. Dann waren wir ja nachher noch da in so einer Beachbar, haben ein bisschen Beachvolleyball gespielt. Wir können ja unseren Gast gleich mal fragen, wie das geendet ist. Die Begegnung, wo ich dann unter anderem auch dabei war, dementsprechend recht sandig gewesen. Trotz der Tatsache, dass man sich da abduschen konnte und so, aber ja, ein bisschen Sand im Getriebekörper ist dann ja doch immer irgendwo und dementsprechend war der Rückweg auf dem Fahrrad.
Hat's geschubbert?
Nicht die schönste Stunde meines Lebens, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und an der Stelle beenden wir das Thema.
Hattest du Gegenwind?
Nee, also irgendwann, weißt du, das Ding ist, wenn du nicht vernünftig sitzen kannst, aus Gründen, weil der Sattel sehr hart war auch, unter anderem, dann bringt dir so ein E-Bike auch nichts mehr. Weil im Stehen fahren kannst du das Ding nicht. Das ist das Problem. Und das war so ein Wechsel aus einmal wieder zwischenzeitlich hoch und dann wieder irgendwie eine Position finden, so ein paar hundert Meter. Also, naja. Ich hoffe, es hat sich gelohnt am Ende des Tages, um die Leute da ein bisschen daran teilhaben zu lassen.
Was sind sonst deine Erlebnisse, die du mitgenommen hast?
Sehr schönes Fleckchen Erde da unten. Beim richtigen Wetter, muss man auch sagen. Also wir hatten durchgehend auch, glaube ich, Sonnenschein. Es war zwischenzeitlich schon wirklich auch recht heiß. Ist ja dann doch ein bisschen höher gelegen. Wenn es sich dann mal so zugezogen hat oder so, dann war es dann, aber das ist ja eigentlich überall gleich. Wenn das Wetter mitspielt, dann ist schon, also da überall Apfelplantagen und Obstplantagen.
Südtirol halt, ne?
Südtirol, genau. Speck steht dann, kannst du an jeder Ecke kaufen, steht da.
Hast du gemacht wenigstens? Für Mama?
Nee, wir haben ein großes Stück Speck in unserem Präsentkorb, den wir dann für den dritten Platz gekriegt haben, vorgefunden. Und mal gucken, ob ich mir den noch unter den Nagel reißen kann. Hält sich ja ein bisschen. Ja, sportlich.
Tut mir leid, Frau Döte. Er hätte einmal freundlich zu Ihnen sein können, wirklich.
Ich glaube, Mama ist in der Lage, sich da selber sehr gut zu versorgen.
Mit Südtiroler Speck?
Ja, die Küche ist durchaus geläufig bei uns, was man vielleicht auch sieht an mir an der einen
oder anderen Stelle. Danke für die Einladung.
Ja. Genau.
Kannst du mich zum Südtiroler Abend bei Familie Deutsch einladen?
Ja, ja. Du kannst da meinen Platz am Tisch haben, gar kein Problem.
Ich weiß nicht, ob ich so viel essen kann, aber es wäre jetzt schön gewesen. Aber vielen Dank, werde ich mir auch merken.
4 Minuten ohne irgendwas Sportliches, also was wirklich sportlich von Belang zum Sportlichen.
Na, ich könnte jetzt noch mit dir darüber reden, warum meine O-Töne so spät kamen.
Ja, weil der Trainer gestern schon zu Hause war.
Ich meine ja auch nicht für heute. Ich meine,
ach so, ja, Wochenende. Das hatte definitiv mit besagter Rückreise mit dem Fahrrad zu tun.
wie war, also Rafting habe ich jetzt gelernt, war gut.
Ja.
Am Glas das Teambuilding, wie war das?
Teambuilding stand im Vordergrund, wie man ja so schön sagt. Mir ist nichts von irgendwelchen Exzessen bekannt. Wenn die Jungs am Glas Teambuilding großartig betrieben haben, haben sie das vor mir sehr gut versteckt. Deshalb behaupte ich mal, dass da jetzt nichts über die Stränge geschlagen ist.
Lügst du?
Ich sage das, was ich gesehen habe. Was soll ich dir jetzt sagen? Die haben sich richtig angebrannt und ich war nicht dabei, oder was?
Ja,
Das ich war nicht eingeladen.
Ich hätte ehrlicherweise lustig gefunden. Pass auf.
Wenn dem so wäre, wäre ich ja beleidigt und würde es jetzt erst recht der Welt mitteilen.
Ja.
Nein, ey, alles im Rahmen.
Aber es war nicht so schlimm, hoffe ich, wie in Kitzbühel. Nur Skiwasser, nein.
Das auch nicht, nein. Aber das gehört, glaube ich, auch dazu. Wenn man sagt, Teambuilding steht im Vordergrund und am Ende des Tages sind es Profis, die in der Lage sind, die entsprechende Mitte zu finden, dass an so einem Wochenende sicherlich auch mal ein Bierchen in der Sonne getrunken wird, das ist vollkommen legitim.
Oh, Entschuldigung.
Und am Ende des Tages ist aber auch genug Schweiß geflossen. Da können sich alle Beteiligten sicher sein. Also die eine Athletikeinheit zum Beispiel am Spiel vor dem Rafting noch, die war wirklich knackig zum Beispiel.
Okay. Hallenbedingungen?
Schlechter als hier, habe ich mir sagen lassen. Ich habe ja selber nicht auf dem Eis gestanden, aber alleine Noel hat sich, glaube ich, in den zwei Trainingsrennen dreimal auf den Allerwertesten gelegt. Du hast auch im Spiel gesehen, in beiden Spielen gesehen und auch in den anderen Spielen gesehen, im weiteren Spielverlauf gab es immer mehr Stockfehler, die Scheibe ist nicht mehr so richtig, wenn du das Ding mal dann über die Bande rausspielen willst oder so, bleibt die auf einmal da liegen, das sieht dann auch nicht so geil aus. Ich glaube, die sportlichen Bedingungen jetzt am kommenden Wochenende in Krefeld, die sollten deutlich besser sein. Und Sind sie bei uns jetzt auch. Also es
ich empfehle
gibt
dringend
ja jetzt so langsam.
Jäckchen und eine lange Hose.
Ja.
Geile Arena ist immer kühl.
Das ist alles okay.
Ja, das stimmt. Du darfst überhaupt noch nichts sagen. Also hier signalisier nichts, sonst komme ich auf die Idee, dich einzubinden in dieses Gespräch. Das will ich nicht. Es gehört ja uns.
Wir haben noch nicht angefangen.
Verdammt. Mischen sich die Spieler auch schon in den Anfang rein.
Ich glaube, also einfach rein sportlich, auch aus den Gründen kann man jetzt nicht wirklich was rauslesen. Das Einzige ist, dass wir nächstes Jahr vielleicht einen etwas leichteren Auftaktgegner als den ERC Ingolstadt wählen sollten, weil die waren schon sehr gut besetzt und auch schon gut eingespielt zu dem Zeitpunkt. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube auch, wenn man sich mal den Kader so anguckt, wenn die das so aufs Eis kriegen, für mich ein ganz heißer Kandidat für ganz oben nächstes Jahr.
Ging ein bisschen schnell?
Ja, also das ist halt das Ding, ne? Da ist dann Pam, da sitzt dann, also das beste Beispiel war das erste Gegentor im Powerplay. Ich meine, man hat es ja jetzt nicht gesehen oder beziehungsweise für uns in Unterzahl. Bulli gewinnt, Scheibe geht hoch, geht rüber, ohne nachzudenken, zieht Leon Hüttel ab und drin ist das Ding. Das geht dann halt, muss man sagen, für den Zeitpunkt der Vorbereitung eigentlich schon noch ein bisschen zu schnell in den Situationen. Aber da sitzt dann, da gibt es halt Phasen, wo dann jeder Pass sitzt, jeder weiß, wo er hinlaufen muss und so. Und die haben es auch geschafft, auch ordentlich Qualität und Spielintelligenz dazu zu holen. Also der, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Abbott Gierdukis, weiß ich nicht, letztes Jahr DL2 mit Topscorer gewesen, weiß ich jetzt nicht genau. Der hat das Spiel auch verstanden. Kenny Agostino, auch kein schlechter Stürmer.
Ja?
Kenny Agostino.
Entschuldigung, ich habe den Namen noch gar nicht gehört.
Letztes Jahr Düsseldorfer EG gespielt, ja.
Ich habe mir sagen lassen, der wäre auch hier als Möglichkeit mal diskutiert
das
worden.
Das soll wohl so sein.
Als Trainer gesagt haben, wir brauchen keine neuen Ausländer.
Da sagte Lukas Bender, der ja nächstes Jahr in Hannover spielen wird beim Kooperationspartner, der jetzt aber auch wie Edmund Junemann als aus dem Perspektivkader dabei war, der sagte nachher so, ist schon was anderes, wenn so einer dann auf dich zufährt, ne, mit richtig Speed und auch genau weiß, was er da tut. Schon, aber es ist, glaube ich, auch ein guter Gradmesser, dass man dann sagte, ey, wir haben nur einiges zu tun, aber wir haben ja auch noch genug Zeit und das hat unser Trainerteam halt auch nicht davon abgehalten, viel durchzuwechseln, viel zu probieren. Gerade in der Defensive müssen sich die Pärchen sicherlich noch finden. In der Offensive auch, wobei da sicherlich es ein Vorteil ist, dass du auf die gewohnte Dreier-Sturmreihe aus dem letzten Jahr unsere nominell erste Reihe bauen kannst. Du hast mit Sigi und Taro haben jetzt viel in einer Reihe auch wieder zusammengespielt, so wie letztes Jahr auch. Und dann hast du eben noch eine komplett neue Reihe aus drei Importspielern, die aber auch alle drei eine sehr hohe Spielintelligenz mitbringen und dementsprechend auch schon ganz gut harmoniert haben. Und dann natürlich auch noch unsere Young Guns in der Hinterhand, wo wir vielleicht gleich auch nochmal drauf kommen, wo wir uns meiner Meinung nach auch keine Sorgen machen müssen.
Ich würde gerne mitfahren nächstes Jahr, wenn es wieder dahin geht. Kannst du das einrichten?
Ich hätte es auch dieses Jahr eingerichtet, aber du hattest ja keine Zeit.
Ja, was denn?
Ach so.
Wenn ihr immer so komische Sachen an so komischen Wochenenden
habt. Wenn du das nächste Mal Hema Ole verschiebst, weil das war ja letztlich dann auch das Thema, weswegen du nicht konntest. oder beziehungsweise gesagt hast, gut, da müsste ich vielleicht auch noch ein bisschen was tun bei meinem anderen Arbeitgeber, dann können wir das tun. Kriegen wir hin.
Okay, du setzt das beim Möffler durch, ja, dass das passt.
Ja, die rufen dich an.
Nenn mich nicht, du musst das klären.
Ja, aber die müssen ja wissen, wie deine Termine aussehen. Ich kenne deinen
Terminkalender nicht. Ich sag dir auf jeden Fall, falls es das nochmal gibt, sage ich dir Bescheid.
Hey, Maulé.
Ja.
Okay, das war mir bewusst. Mir war halt nur nicht bewusst, dass wir uns da an dir orientieren müssten.
Nee, ich habe dir gesagt, du musst dich im Sinne der Mannschaft daran orientieren.
Gibt's einen Rahmenterminplan schon für 25? Das wäre mal die Frage.
Da ja die Ferien spät sind, Johannes Oerding schon terminiert ist, wird es ein Wochenende davor oder ein Wochenende danach?
Okay, das ist gebongt.
Johannes Oerding ist am 30. August übrigens.
Ja, wenn es ein Wochenende davor ist, wahrscheinlich haben wir wieder...
Wenn
du Glück hast, fahren wir die Woche vorher. Das könnte schon passieren. Je nachdem, wann der Saisonstart fällt. Dieses Jahr ist er eine Woche später. Ja. Das wusste auch noch keiner. Also leg ich mal lieber noch eine Woche später dann, wenn du die Möglichkeit hast. Im September sind wir nicht mehr weg.
Ich kann das nicht beeinflussen.
Ja gut. Dann
also so reichhaltig ist
das. Ich rufe mal bei der DL an und kläre das mit dem Saisonstart und so. Geil, ich sag, Mirko will mit und da gibt es schönen Speck da unten und so und dann machen die das schon.
Ja, jetzt sind wir bereit für einen Podcast, würde ich sagen.
Willst sind du wir das?
Auf ein Knöpfchen drücken?
Auf irgendeins oder?
Du darfst selbst entscheiden, was zuerst dein Begehr ist.
Ich entscheide mich für das hier.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
Liebe Kühe, Schweine, Iserlohn Nation. Wir sind wieder da. Also Felix.
Nie weg. Mirko war nie weg. Doch, genau. Du warst lange weg zwischenzeitlich.
Ja, zwischenzeitlich war ich lange weg. Aber das ist ja schon lange wieder Geschichte. Allerdings war es hart für ihn, die Autofahrt 9 Stunden. Aus Südtirol gern Heimat.
Ja.
Morgens um 15:45 klingelte mein Handy.
Ich war nicht alleine, Gott sei Dank, weil das wäre blanker Selbstmord gewesen, ehrlicherweise.
Sagte er zu mir, ich bin in Lüdenscheid und weiß nicht,
wie alt. Genau, ich habe jetzt einfach hier irgendwann in so einer Bushaltestelle gepennt.
Genau.
Und der Bus. Nein, ich sag mal.
Aber es war mal wieder ein Lehrstück für. Fahr nicht so lange Auto, ne?
Nee, also ich sag mal, liebe Grüße an meinen Kollegen Niklas, mit dem ich zusammengefahren bin. Wir haben uns da immer brav abgewechselt. Ich glaube dann so ab, ich war um 6 Uhr zu Hause, sind dann nach dem Spiel losgefahren, so um 4 Uhr morgens, da wurde es richtig hart. Da mussten wir uns beide nochmal so einen ordentlichen Raststätten-Kaffee reinpfeifen, der einem richtig die Schuhe auszieht übrigens. Also knaller heißt das Ding, danach warst du wieder wach für eine gewisse Zeit und also dann muss er noch durch Lüdenscheid gurken, weil die Brücke da gesperrt ist, die Autobahnbrücke. Und das war dann schon ein ziemlicher Kampf. Aber wir haben es gut über die Runden gebracht.
Hotel war gut?
Alles hervorragend, ja. Darf ich hier Werbung dafür machen?
Durftet ihr im Mannschaftshotel?
Ja, wir waren im Mannschaftshotel. Darf ich das sagen?
Ja, gib mal einen Tipp. Ich sammle ja gute Hotels.
Jetzt muss ich ja unseren Gast angucken. Palace Matilda oder irgendwie sowas. Also wir waren in einem
Palace Matilda? Ja. Hast du Matilda wenigstens kennengelernt?
Ich glaube, Matilda gibt's nicht. Also da rannte keine Matilda rum. Oder Matilda Palace oder irgendwie sowas. Aber das war jetzt kein Palace, das war wirklich ein kleines, aber sehr, sehr feines Hotel. Schön mitten in den Grünanlagen gelegen. Da ließ es sich wirklich gut aushalten.
Das freut mich so sehr, dass du zufrieden bist. Ja. Bevor wir...
Das ist die Hauptsache, ne?
Dem Man himself über den Sport reden, mit Doug Shedden, kurz, knapp, knackig, für euch aufbereitet. Wollen wir mal eben...
Ja, du...
Er guckt mich an und nein, ich habe das Gefühl,
ich weiß
er reagiert
doch,
nicht.
Ich weiß doch, was du möchtest. Ich musste nur kurz überlegen, wer heute dran ist. Ich weiß aber sogar, wer dran ist, nämlich die Sparkasse.
Märkisches Sauerland, Hema Menden.
So, und deshalb sind wir so ein gutes Team.
Fantastisch. Jetzt
drücke ich mal auf den Knopf und hoffe, dass das kommt.
Der Sponsor des Tages.
Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, das Totgesagte länger leben. Freut euch auf Kühe, Schweine, Iserlohn, den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio fürs Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. Gut für Hema und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
Ich, habe, ich habe zwei Fragen an der Stelle. Zwei.
Jetzt
die erste ist, du sagst ja, die, du produzierst es selber. Du bist zumindest dafür verantwortlich. Ja. Meine erste Frage ist, weil du hast ja gerade auch so beim Schnarchen hörte sich das schon verdächtig so an, wenn dahinter Kühe und Schweinegeräusche sind. Bist das dann auch du?
Nein.
Und die zwei, okay, sondern das sind dann Kühe und Schweine aus dem Internet quasi.
Nein, der Text ist tatsächlich von mir. Den habe ich gemacht in Absprache mit der Sparkasse. Dann hat Rainer Hensch das Ding eingesprochen. Also es ist die Originalstimme.
Ach, das ist auch Rainer Hensch. Okay, ja. Das, wenn er nicht singt, hört man es ein bisschen.
Ja, es ist Rainer. Und der sich freundlicherweise bereit erklärt hat, der macht ja nicht mehr so viel, was das anbelangt, aber das ist Rainer Hensch. Und dann hat es ein Studio fertig schnell ausproduziert.
Na, okay.
Also er hätte es auch selber machen können wahrscheinlich. Er hat in Farell, wo er lebt, an der Nordseeküste oder nahe dran, hat er auch noch ein eigenes Studio. Aber wir wussten nicht genau, ob was wirklich mit Kühe und Schweinen so drin haben.
Genau, und da schließt meine zweite Frage an. Wer spielt diese lustige kleine Klampfe, die da im Hintergrund läuft, dieses Gedudel?
Das wird nicht verraten.
Ist das wenigstens von dir? Nein, doch, solange du mir nicht das Gegenteil beweist, ist in meiner Wahrnehmung bist du das. Alles andere ist mir...
Nein.
I don't care.
Nein, das ist nicht so. So, jetzt haben wir den Sponsor auch gemacht.
Ja.
Jetzt reden wir mal mit The Man himself. Wie war denn Duck eigentlich so drauf in den Tagen?
Gemütlich. Entspannt tatsächlich und in den richtigen Momenten, die ich dann aber auch nicht, ich glaube so, was das Sportliche anging, niemand verliert gerne 6-2 gegen Ingolstadt. Er glaube ich erst recht nicht, weil er ja nun mal auch relativ lange da unterwegs war. Glaube ich auch noch den einen oder anderen da kennt oder kannte, was man so gesehen hat. Das fand er glaube ich nicht so witzig.
Gut, dann hören wir mal rein in die englische Version deines Interviews mit Doug Shedden und der Anfangsfrage. Wie war es denn so, Doug? Das Turnier. Was hast du gesehen an Gutem und am Schlechten?
The first game with the long travel and, you know, maybe we got caught a little bit, you know, tired for that first game, the conditions of the ice. Overall, the weekend to come back and win the game against Innsbruck on Sunday, scoring a couple goals late to win the game was important for us, I thought, mentally and for the result we wanted. But it was all about team bonding and for the guys to get to know each other a little better and become a team. And I think we got out of it what we wanted to, other than the fact it was a long way to go. And I think we're paying the price right now just with guys getting sick and for whatever reason, whether it was food poisoning or whatever, it's too bad. But it's going to put us behind again. But overall, it was a fantastic trip for the scenery and being in Latch is a beautiful place.
You already talked about it. Not the easiest practice week for you going into the weekend with two games at Krefeld, against Krefeld, and then on Sunday against Cologne or Düsseldorf. So what are you expecting from this upcoming weekend?
Well, I think the conditions will be a little better, hopefully ice-wise, and playing against two quality games. So I guess what we're looking for is just to see the team playing systematically better. Each weekend we want, especially the next 3 weeks to go here, each weekend we certainly want to see each player and the team play a lot better. Keep improving.
So, wirst du für uns nochmal so kurz die Kernpunkte zusammenfassen, lieber Felix?
Also erstmal finde ich gut, dass du meine Frage so schön und detailgetreu übersetzt hast, die ich ihm gestellt habe. Jetzt müsste ich natürlich nochmal genau auswendig gelernt haben, was er gesagt hat, um das vom Englischen ins Deutsche zu übersetzen. Nein, sinngemäß, wenig überraschend, die Rahmenbedingungen top da unten. Auch das war ja, kannte er ja vorher schon. Muss man auch sagen, das Turnier war wirklich sehr gut organisiert. Für die Bedingungen da oben können die Leute relativ wenig, aber das Ganze drumherum hast du eben gemerkt, okay, da ist schon auch, steht ein gewisses Engagement dahinter, steht ein gewisses Interesse dahinter. Die Gemeinde ist wirklich engagiert. Also die Rahmenbedingungen waren top. Und also das hat mir Doug jetzt nicht alles erzählt, aber das sage ich jetzt noch dazu. Sportlich ja, ging es weniger um die Ergebnisse, sondern eher darum, einen gewissen Fortschritt zu sehen. Das hat ihm definitiv jetzt auch nicht negativ gestimmt für die Zukunft. Und natürlich ist es aber so anschließend, jetzt mit Hinblick auf das kommende Wochenende, dass man da vielleicht schon wieder einen Schritt nach vorne erwartet. Und natürlich auch, dass er sehr zufrieden ist mit dem Teamgeist, dem Mannschaftszusammenhalt, der sich da so ein bisschen entwickelt hat und dass er natürlich auch hofft, dass jetzt die Bedingungen am kommenden Wochenende ein bisschen besser sind, wovon man, haben wir ja gerade schon kurz gestreift, sicherlich ausgehen kann in Krefeld in der Jaile Arena.
Wobei du, Lenny, davon nicht überzeugt bist, wieso nicht?
Ja, weil ich habe die Playoffs zugeschaut, letzte gegen Krimmetschau, ich glaube das war Spiel 5 oder so und da war ich halt mit einem Kumpel, mit dem ich in Hamm zusammengespielt habe und wir saßen in einem T-Shirt und uns war eigentlich gar nicht kalt. Also das Eis sah wirklich gut aus und so weiter, aber als Fan, die Krimmetschauer Fans, die waren oben ohne, haben da richtig Stimmung gemacht.
Ja gut, das ist wirklich also, kein Indiz.
Und viele andere Fans, die saßen einfach normal im T-Shirt oder vielleicht eine dünne Jacke, aber jetzt nicht voll Pelzmantel oder sonst was.
Also ich kann nur sagen, ich habe bei verschiedenen Deutschland-Cups zuletzt ziemlich gefroren.
Ne? Ja, komm, da war aber auch irgendwann Mitte November, ne? Das darf's, oder Februar, je nachdem. Nee, November ist das.
November
war
es halt so, ne?
Eine andere Break. Ja, das ist schon ein Unterschied.
Ich hoffe,
dieses LKW-Tröten hat man drauf. Das kam perfekt.
Ja, das kam perfekt. Wen hast du uns denn heute eingeladen? Ich kenne den jungen Mann gar nicht.
Ich habe geguckt, wer gerade noch so unten in der Kabine rumgehangen hat.
Ja.
Und bin auf Lenny Nilek getroffen, unseren U23er. Wie alt bist du eigentlich?
20.
20, genau. Da haben von
Recherchefrage.
Ganz schlecht. Wie alt bist du eigentlich? Nein, schon tatsächlich jetzt, wie lange bei uns unter Vertrag seit der vorletzten Saison?
Recherchefrage. Ne?
Das ist jetzt, glaube ich, mein drittes Jahr.
Ein drittes Jahr, genau. Letztes Jahr, und das weiß ich, in Hamm gespielt, in der Oberliga, Juru. Und seit dieser Saison oder zu dieser Saison mit seinem ersten wirklich echten Profivertrag ausgestattet bei uns und dementsprechend auch vollwertiges Kadermitglied, das sich dann auch zum ersten Mal beweisen durfte am Sonntag gegen Innsbruck, Freitag gegen Ingolstadt. Musstet ihr noch zuschauen, drei Jungs, die dann die vierte Reihe gebildet haben am Sonntag. Ja, ich erhebe den Finger.
Wir waren die Starting Six.
Stimmt. Also. Ja, also willst du mir das jetzt wirklich so verkaufen?
Nein,
ihr euch von Freitag auf Sonntag im Ranking vor die Reihe Boland, Cornell, Del Col geschoben habt.
Auf jeden Fall.
Ja, ich finde, das spricht zumindest für
richtig
Eier.
Gut, da wurde richtig gut geraftet offensichtlich. Das kann ich mir das nicht vorstellen.
Worum ging es denn eigentlich beim Rafting? Also habt ihr auch noch eine Challenge drin gehabt oder nur Überleben?
Prinzipiell erstmal um drum Scheiße zu machen. Haben wir aber noch den richtigen. Der hätte fast unseren einzigen Betreuer, der da mitgefahren ist, noch umgebracht. Weil,
Toto.
Toto wäre fast ersoffen, weil er von Lenny ist von seinem Boot aufgesprungen, hat den umgetackelt. Toto hing noch so mit einem Fuß irgendwie im Boot und das andere aber unter Wasser. Also mit dem Kopf, ja. Habe ich mir sagen lassen, ich war ja nicht dabei. Und das gibt's leider auch nicht auf Video. Ich habe schon nach der Szene habe ich gesucht.
Das stimmt. Okay, also langsam. Jetzt muss ich, also die erste Frage ist, was hast du gegen Toto?
Gar nichts.
Warum hast du das gemacht?
Weil
leichtes Ziel, ne?
Ich habe von ein paar Leuten, die Namen werde ich jetzt nicht nennen, einen Auftrag bekommen.
Saßen die bei dir im Boot oder saßen die woanders im Boot?
Würdest du einmal dein Handy etwas vom Kabel wegnehmen? Danke. Das hilft schon.
In verschiedenen Booten. Mehrere Boote. Also, es war ein Ziel von mehreren.
Toto.
Umzubringen, wirklich? Okay,
nicht,
wow. Das,
nicht umzubringen, sondern eigentlich war die Aufgabe, ihn einfach nur ins Wasser zu kriegen, weil er noch nicht im Wasser war. Und dann habe ich ihn mitgenommen und habe halt nicht gesehen, dass er noch festhing. Und bin dann halt noch zu meinem alten Boot geschwommen. Und nachher hat er mir dann gesagt, ja, ich hing da noch in der Schlaufe und
Hast dabei noch deine Bootsschuhe verloren, diese Wasserschuhe, genau. die einen an, noch anhatten. Ja. Habt ihr die nicht wiedergefunden?
Nee, ja, doch.
Die mussten dann auch noch geholt werden.
Wer waren die anderen möglichen Attentäter?
Noel, safe. Auf jeden Fall Noel Safran.
Ich glaube, den müssen wir auch irgendwann mal in diesen Podcast holen. Der soll auch wirklich ein durchtriebener Bursche sein. Kannst du das bestätigen?
Ich enthalte mich.
Nein, das muss man wirklich sagen. Die ganzen Jungs, da gehören auch, wie gesagt, Eddie, Junemann und Lukas ist eher ein ruhigerer Vertreter, aber die haben alle so dermaßen einen am Helm. Das wird auch echt nicht besser, muss man sagen. Maciek, Johnny, halt die ganze Gang. Manu Alberg gehört da auch zu, tatsächlich.
Das kann ich mir vorstellen nach
unserem Podcast. Finn Becker, Nils Elten.
Ja, Finn sieht nach nichts aus. Genau, Elti wäre jetzt nicht dabei. Finny sieht ja nach nichts aus immer, aber der hat's auch. Der kommt immer zu mir und fragt, wann wir endlich einen Roosters OnlyFans-Account starten.
Finn Becker?
Hat da ein paar Ideen, ja, ja. Weiß nicht, ob er selber auftreten will oder so, aber er meinte, ey, da, die Leute verdienen ja so viel Geld. Der schielt am Ende wahrscheinlich auch nur nach Mehrgehalt. Das ist okay. Muss man auch mal unkonventionelle Wege gehen. Also wenn da jemand Interesse dran hat, gerne melden.
Ist der Schlagerfan vom Wendler oder was?
Ach Gott.
Das ist alles. Das ist alles.
Ja, stille Wasser sind tief, Mirko.
Ich bin wirklich emotional berührt. Wie könnt ihr Toto sowas antun? Der arme Kerl.
Ja, also ich sag mal so, der arme Kerl, genau. Vielleicht ist es ja auch so, dass er es manchmal ein wenig provoziert und eine große Klappe hat. Und das mögen die Jungs nicht.
Toto, Toto, Toto.
Ja, natürlich.
Guck mal, so kommst du in den Podcast, hast dich immer angebiedert, jetzt 3 Jahre lang. Ja. Wir haben dich nur einmal mitgenommen.
Nee, jetzt haben wir ihn überhaupt schon mal mitgenommen? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, wir hatten Christian
mal hier drin gehabt.
Einmal wegen der 1000 Spieler dann auch.
Ja, ja, das stimmt.
Nein, aber es wird mal Zeit. Aber an dieser Stelle, lieber Toto, du bist unser Notnagel, wenn gar nichts mehr geht. Deshalb, den mussten wir Gott sei Dank noch nie ziehen. Deshalb, sei froh, wenn man so will.
Also, den Trainer haben wir gehört. Der fand's okay mit sportlichen Defiziten. Wie fandst du diesen kleinen Trip zum Turnier?
Ja, es war natürlich, hat er auch vorher schon gesagt, dass das Teambuilding eher im Vordergrund steht. Aber er auch wollte, dass wir den einen oder anderen Sieg einfahren. Trainiert haben wir jetzt nicht viel, weil wir halt einen Tag vorher angekommen sind, durch die Nacht durchgefahren sind. Das Spiel gegen Ingolstadt durfte ich oder musste ich von oben zugucken, von der Tribüne. Da hat man halt schon gesehen, dass die weiter sind, dass die länger schon auf dem Eis waren, dass die sich schon kennen, schon mehrere Spiele absolviert hatten und dass es halt unser erstes Spiel war. Da hat halt einfach alles teilweise gepasst. Hatten sie schon das leere Tor und nochmal versucht rüberzulegen. Also das war wirklich unglaublich anzuschauen. Das Teambuilding war, glaube ich, sehr erfolgreich, würde ich sagen. Wir hatten wirklich sehr viel Spaß miteinander.
Erzähl mal was zum Beachvolleyball bitte, nach dem Rafting.
Das Beachvolleyball, da haben wir 4 gegen 4 gespielt.
Wer war auf der einen Seite?
Auf der,
bei dir?
Bei mir war der Axel Müffler. Der, ja.
Der, jetzt wird's spannend.
Das war eine witzige Kombi.
Unser Athletik-Coach Marian, der Johnny und ich. Auf der anderen Seite war der Colton, der Eddie Junemann, der Colin und Felix himself. Ja, da hatten wir eigentlich ganz klar den ersten Satz gewonnen und irgendwer hat gesagt, ja, wir spielen um ein Bier oder sowas. Weiß jetzt auch nicht, wer das war. Und dann hieß es auf einmal, ja, wir spielen Best of 3. Also wer zuerst 2 Sätze gewinnt.
Ja, wir haben ja, guck mal, das, du kommst ja von Olympia, du siehst bei Olympia, ja. Du siehst es immer, Beachvolleyball haben wir alle gesehen. 2 Gewinnsätze, wenn einen ist, geht der dritte bis 15. Den zweiten haben wir dann gewonnen. Dann ging der dritte bis 15. Ja,
dann stand es irgendwann 14-14.
14-14 tatsächlich. Ja.
Und ja.
Dann hat
Team Felix.
Team Felix war eher Team Colin, muss man sagen. Ja. Der hat da definitiv die Ansagen gemacht. Ja. Da war ich auch so klein, sieht man jetzt nicht, aber war ich ganz klein mit Hut.
Ja, da hat dann.
Wenn der große Meister spricht, ja, dann.
Das glücklichere Ende gefunden und dann haben sie halt doch gewonnen. Ja, da war halt dann nur die Frage, wer zahlt die Bier? Unterm Strich
war es eine große Rechnung.
Ja, war es eine Rechnung, die gar keine, die
ich hoffe, sie hat doch einer bezahlt, nicht, dass das arme.
Nein, die wurde beglichen. Ja.
Ja, die.
Da haben wir natürlich drauf geachtet.
Ich muss natürlich jetzt gestehen, also ich könnte jetzt natürlich an Olympia denken, aber das erste, was ich so im Blick hatte, war Top Gun. Vielleicht für dich schon wieder zu
welcher Top Gun? Auch.
Welcher, ja, der Top Gun? Erste natürlich, als der Tom Cruise Kollege mit Goose zusammen noch wirklich gut ausgesehen haben und da am Strand gemeinsam Bin ich jetzt wieder zu alt für euch?
Also Lenny, die haben Football gespielt.
Lenny kennt oder? Offensichtlich.
Nein, die haben Beachvolleyball gespielt.
Haben die Beachvolleyball gespielt? Die haben
Beachvolleyball gespielt.
Ich bin raus, ich habe den nie gesehen.
Freunde der Nacht, das ist.
Okay, wir müssen jetzt hier abbrechen.
Das ist ein Generationen-Podcast hier. Das musst du dir mal vorstellen. Da kennt der Mittlere, der Dötsch kennt das nicht. Hier, er kennt es. Lenny, der 20 ist. Recherchefrage. Und. Ich kann mir diesen Müffler so gut vorstellen, ne? Diesen harten Bauchmuskeln.
Nee, ja, Stahl. Gut, also mit was harte Bauchmuskeln anging, da hattest du auf beiden Seiten genau einen, der dann nicht ganz austrainiert war. Mit Axel und meiner Wenigkeit. Ich hatte vielleicht leichte Vorteile beim Blocken am Netz. Einen habe ich Johnny, glaube ich, auch weggenommen. Aber wer mich wirklich überrascht hat, war Edmund Junemann, der locker anderthalb Köpfe kleiner ist als Lenny und ich und verdammt hoch springen kann, also auch aus dem Sand. Der hat zwei, drei Dinge darüber geschmettert, habe ich gedacht, Hut ab, Junge.
Das hat keiner videofoniert, wie ich mal
fand. Nee, das habe ich mir verbittet.
Er kann sogar einen Backflip, also.
Ja, das stimmt, genau. Der hat dann aus dem Stand noch einen Rückwärtssalto gemacht.
Echt? Tatsächlich.
Ja. Das ist so.
War sogar in Collins' Story drin.
Agiler kleiner Junge.
Ja. Oh, das muss ich nochmal versuchen rauszuziehen.
Gucken, wie der sich so macht jetzt. Ja. Bayreuth in der Oberliga. Wir haben ja hier ein gutes Beispiel sitzen, dass es mal ganz gut sein kann, ein Jahr Senioren zu spielen, um dann Fuß zu fassen, hoffentlich in der DEL.
Ja, hoffentlich.
Darüber reden wir gleich mit dir im Detail vorher nochmal eben, um das Turnier dann doch mal abzuhaken. Also über den Sport haben wir geredet. Wie war das erste Spiel dann tatsächlich, an dem du auch beteiligt sein durftest, für euch als Reihe, also nicht nur wegen der Starting Six, sondern Starting auch generell Six, sportlich?
Ja, also wir haben halt normal das Aufwärmen gemacht und sind halt mit der Einstellung reingegangen, ja, nicht viel nachzudenken, Spaß zu haben und einfach miteinander zu spielen. Dann kam der Duck auf einmal in die Kabine und hat gesagt, ja, meine Reihe darf anfangen. Haben wir uns erstmal angeguckt, so puh, hatten wir, haben wir jetzt nicht erwartet, aber ja, kam dann erster Wechsel, ging die Scheibe tief, sofort alle drei hinterher, wie die Feuerwehr sind wir da rausgekommen, haben, denke ich mal, der Mannschaft gut Energie gebracht und ja, war wirklich eine gute Leistung von unserer Reihe. Wurde, glaube ich, auch reflektiert dadurch, dass wir dann auch die ganze Zeit spielen durften, bis auf, glaube ich, so 6 Minuten, wo es wirklich tatsächlich eng wurde und der Duck wirklich, man es ihm angesehen hat, ja, ich will gewinnen, weil er halt dann auf zwei bis drei Reihen umgestellt hat und dann hat die halt durchspielen lassen, bis wir dann wieder in Führung waren. Dann durften wir halt aber auch danach wieder drauf, wo es halt wieder ein bisschen deutlicher wurde. Ja, aber war wirklich ein gutes Erlebnis, mal ein ganzes Spiel durchspielen zu dürfen und nicht mal den einen oder anderen Wechsel reingeschmissen zu werden und sonst eigentlich nur zuschauen.
Wenn du generell, also das ist ja eine Geste, euch anfangen zu lassen. Das muss man ja sagen und nicht jeder Trainer hat Gedanken für eine Geste. Das wirst du auch schon in deiner Karriere erlebt haben. Ist das auch so bei den Jungs angekommen? Also, dass er schon sagt, dazu für die Engagement im Training, weil wenn er nicht ordentlich unterwegs gewesen wäre, hätte er das wahrscheinlich nicht getan oder so. Merkt man sich das?
Ich denke mal, das war für alle ein Zeichen. Also so, ja, okay, komm Jungs. Die haben sowieso gesagt, ihr habt nichts zu also teilweise so, komm, habt einfach Spaß. Denkt jetzt nicht zu viel drüber nach, was ihr macht. Wir haben quasi so einfach gespielt und ja, die Resonanz in der Mannschaft war halt durchweg positiv, dass wir, ja, der Colton kam dann zu uns hin, ja, ihr macht einen richtig guten Job, also macht weiter so, ihr bringt uns richtig Energie, der Colin kam dann zu uns, also es kam halt auch wirklich Führungsspieler oder Leute, die was zu sagen haben, zu uns hin und haben uns dann auch gelobt und gesagt so, ja, weiter so, ihr crasht die komplett, also das ist wirklich ja, gut, was ihr da macht.
Ist das schon so ein erstes Signal aus deiner Sicht, aus eurer Sicht im Hinblick auch auf das, was die Mannschaft so ein bisschen gerade ausmacht? Weil all das sind Gesten, die können kommen, wenn man das möchte. Aber wenn man mit einer, naja, ist auch egal, Einstellung da reingeht, dann passiert das eben nicht. Entwickelt sich da gerade ein interessantes Kollektiv, so als Mannschaft, auch durch die Teambuilding-Maßnahmen, die ihr gemacht habt? Wie ist dein Eindruck?
Ja, also ich glaube, dass gerade wie ich war auch letztes Jahr da, wie die Leute empfangen wurden, ist, glaube ich, eine 180-Grad-Wende. Also das ist wirklich totaler himmelweiter Unterschied. Also die kamen an, es wurde zusammen direkt erstmal da haben wir uns eingetroffen, saßen da ein bisschen unten bei der wilden Ente, haben gequatscht. Dann hat Colin was organisiert bei sich im Haus, so eine Homecoming-Party mäßig, wo wir dann wieder zusammenkamen, zusammen gegessen haben. Das sind halt wirklich Kleinigkeiten, die ein Team zusammenschweißt, gerade wie der Trip, so das Raften, das glaubt man nicht, aber man hatte halt unglaublich viel Spaß miteinander. Und zeigt halt einfach auch, dass wir in so einer kurzer Zeit auch gut zusammengekommen sind und hoffentlich wird man das dann auch in der Saison weiter so sehen.
Ja, das würden wir uns wünschen, dass der Herr Dötsch das möglich macht. Ne? Also dass das mit dem Einklang
ungefähr genauso keinen Keil in die Mannschaft zu treiben. Ja.
Ungefähr genauso funktioniert. Ja. Was ich immer spannend finde, also Doug Shedden hat ja für jeden einen Spruch parat. Hat man den Eindruck. Wenn wir mal kommen, du kriegst schon was. Also auch als Journalist, sag da mal eben guten Tag und dann kriegst du einen Spruch. So ist er. Ich weiß, dass er auch mit den Topspielern regelmäßig kommuniziert. Wie ist er mit den jungen Spielern im Umgang? Wie erlebst du das oder wie wird das über den Staff insgesamt so rübergebracht, was man erwartet? Ist er das? Macht das mehr Pierre?
Ich glaube, es kommt teilweise auf den Spieler drauf an. Also zum Beispiel, wenn du Verteidiger bist und im Spiel jetzt normal spielst, ist das mehr Pierres Aufgabe, weil er halt die Verteidiger übernimmt. Aber es gibt halt so die eine oder andere Situation, wo der Doug mir dann gesagt hat, hey, mach das mal so oder da und da hättest du den Mann zu Ende fahren sollen und nicht einfach einen Bogen fahren sollen. Aber es gibt dann halt auch Situationen, wo der Pierre mich dann zur Seite holt und sagt so, versuch das mal so zu machen oder fahr mal den Bogen oder so oder warte mal ab. Also das ist für meine persönliche Meinung bei mir verschieden, also mal so, mal so.
Was ja wichtig ist, also ich finde, wenn beide sich drum scheren, es gibt ja auch Trainer, die kümmern sich gar nicht so intensiv um die Jungen, sondern das macht dann entweder der Assistant oder was auch immer. Die Jungs müssen ohne die große Erklärung auskommen an der einen oder anderen Stelle. Das ist ja schon mal
ganz gut. Ich erinnere mich damals noch an, als Kurt Kleindorst übernommen hat, da war irgendein Spieler, ich sage jetzt nicht wer, vielleicht habe ich die Geschichte schon mal erzählt, ich sage trotzdem nicht wer, der sagte irgendwie nach 3-4 Wochen zu mir, ich wette, der weiß nicht, wie ich heiße. Also ein fester Bestandteil dieses Kaders, nicht irgendwie so ein Perspektiv, der war die ganze Saison dabei. Aber das habe ich so recherchiert. Doug ja selber früher auch Stürmer gewesen, der hat bestimmt noch den ein oder anderen Kniff parat.
Das glaube ich auch. Für mich ist ja immer so interessant, wenn du so eine Figur, Lenny, siehst, wie diesen Doug Shedden, mit dem wir ja letztes Jahr schon aufgetreten ist, in diesem Jahr kommt er zurück. Und man hat ja schon irgendwie das Gefühl, ihn umgibt so ein bisschen was wie eine Aura.
Ja,
wenn er redet, was er sagt, wie wenig er auch manchmal sagt. Gibt es ein Wort mit 4 Buchstaben, was er relativ oft sagt. Das fängt mit F-U an und hört mit C-K auf. Alle sagen so ein bisschen old-fashioned. Und dann ist ein junger Spieler, 20 Jahre, Recherchefrage.
Ja, weil ohne meine Recherchefrage könntest du jetzt hier nicht arbeiten.
Doch, ich habe ja
vorher bei Elite-Prospekt geguckt. Du hast immer parallel.
Da wusste ich ja, dass er 20 ist. Ja. Da steht es ja sogar immer ausgeschrieben, da brauchst du nicht mal rechnen. Und dann ist das, wie erlebst du als junger Spieler so einen alten, erfahrenen Trainer? Und ich sage das mit dem Alt, mit allem Respekt vor Doug. Aber wie ist das so im Zusammensein insgesamt? Wie läuft das so auf der Ebene?
Ja, also er sagt halt wirklich nicht viel, aber was er dann sagt, zum Beispiel, also in den Drittelpausen, sind halt 3-4 Sätze, die sind halt direkt. Also ich habe auch die Jungs gefragt, wo sie, was glaube ich, 5-2 stand oder so gegen Ingolstadt, so wurde er jetzt laut, weil es halt von oben halt aussah, als müsste er laut werden. Da hat er gesagt, nee, der wurde halt direkt. Und das ist halt sowas, was, glaube ich, besser ist, als die ganze Kabine zusammenzuschreien oder irgendwie Tonnen zusammenzutreten, weil irgendwann nimmt dich halt auch dadurch entweder du verängstigst alle und die spielen halt mit noch mehr Druck am Schläger und machen noch mehr Kacke. Oder irgendwann, wenn es halt öfter passiert und du halt nicht keine Konsequenzen dadurch siehst, dann nimmt dich halt keiner mehr ernst. Aber dieses ruhige, gelassene so, wenn ihr das jetzt nicht macht, das hört man bei ihm schon raus. Mhm. Und ja, ist nicht ohne Grund, dass wir unter ihm viel Spaß haben können, aber dann halt auch wissen, ja, jetzt müssen wir wieder arbeiten, jetzt müssen wir wieder die Grundlagen tun, damit wir wieder Spaß haben können.
Du hast ja nun auch schon ein paar Trainer erlebt in deiner Karriere, vielleicht noch nicht so erfahrene Trainer. Was gibt er dir ganz persönlich in den wenigen Momenten, die du mit ihm auf direkter Ebene hast?
Was er, Ruhe, würde ich sagen. Mhm. Also er ist sehr ruhig. Auch wenn er nicht viel sagt, wenn er dir was sagt, zum Beispiel, es war eine Situation in einem Training, dass ich mich auch vorwärts rückwärts drehen sollte, habe ich dann sofort gemacht. Kam nur, dann stand er auf der anderen Seite, hat das gesehen, hat nur so gemacht und dann wusste ich ja, ja, okay.
Daumen hoch Geste wir sind ja kein
Podcast. Genau.
Daumen hoch Geste, einmal genickt und ja, da wusste ich dann halt, ja, das war dann halt die bessere Option.
Ja gut, alles wunderbar.
Also ich finde es ja immer wieder faszinierend, ich glaube, wir hatten es auch einmal in der Story, wie er dann wirklich dann auch ruhig so morgens, das war dann auch, war noch draußen so ein bisschen, also war viel noch Morgennebel und so unterwegs in der Halle, war ja eh immer eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Dann gleitet der da so übers Eis, guckt sich alles so ein bisschen an. Also er ist ein ruhiger Vertreter, aber ich glaube, dem entgeht halt exakt gar nichts. Er kriegt alles mit und in den richtigen Momenten weiß er dann auch, wann er reagieren muss. Das ist, glaube ich, dann halt auch das Thema Erfahrung, ne? Wenn du selber über 500 NHL-Spiele gemacht hast und weiß nicht wie lange auch schon in dem Business dabei bist. Ja.
Gut. Fazit, gerade bei eurer Reihe nach diesem einen Spiel gegen die Haie Innsbruck. Ich sag mal, ein bisschen mehr gefordert werdet ihr in der Liga mit Sicherheit, aber wie sehr wart ihr zufrieden, eure Reihe mit dem Auftritt tatsächlich?
Ja, wir waren wirklich, ich habe jetzt, der Eddie, der musste leider früh nach Bayreuth abreisen, deshalb habe ich mehr mit Manu geredet. Manu und ich, wir waren wirklich sehr zufrieden. Von ersten Wechsel bis zum letzten, klar gab es den einen oder anderen Wechsel, wo wir uns gedacht haben, so, hätten wir mal das gemacht, dann wären wir vielleicht besser rausgekommen oder hätten vielleicht ein Tor geschossen oder sonst was. Da waren halt wirklich ein paar Situationen dabei, wo wir ein, zwei Zentimeter knapp daneben waren. War eine Situation, wo der Torhüter die Scheibe hinterm Tor nicht gut gestoppt hat. Ich war da, habe sie in die Mitte gelegt und Manu war halt eine Schlägerlänge entfernt von der Scheibe und das Tor war leer. Oder wo der Manu für mich einen Pass gespielt hat und ich den aus den Augen verloren habe und der mir dann auf einmal durch die Beine gerutscht ist, wo ich dann alleine vorm Tor gestanden hätte. Das sind halt ärgerliche Situationen, aber wir wirklich gut rausgespielt hatten, die Sachen. Und da hat immer dieser letzte Schritt oder dieser letzte Zentimeter teilweise gefehlt, um uns auch wirklich dafür zu belohnen.
Naja, okay, lehrt immer, ne? Wenn, ja. wenn du die Szene kreierst, dann machst du auch irgendwann das Tor. Das wäre ja schön, wenn es so gelingen könnte.
Also von außen betrachtet war das in genau den Situationen, die du beschreibst, definitiv so, dass da vielleicht so ein bisschen die Ruhe und Abgeklärtheit beim Abschluss noch gefehlt hat. Ich erinnere mich auch noch an eine Szene, wo du aus dem Slot eigentlich optimal gestanden hast und dann die Scheibe halt auch nicht richtig triffst in den Situationen, ne? Das passiert vielleicht noch 2-3 Mal und irgendwann nagelst du das Ding dann halt rein. Wichtig ist immer, dass du in diese Situationen kommst, ja. Und dazu kommt dann der Kollege hier, zieht dann auch noch 2 Strafen, glaube ich. Das ist dann halt auch nicht zu verachten, ne? Auch wenn du dann, weiß ich nicht, wenn du mal im Powerplay ran darfst, sprechen wir nochmal.
Naja, das ist doch ein gutes Thema.
Aber Bulli-Quote war auch ganz okay bei dir, ne?
Ich glaube, das war so, ich habe 5 verloren, das weiß ich. So zwischen 9 und 12 gewonnen, circa.
So.
Es gab Zeiten am Seilersee, wo ein Center damit sehr anständig unterwegs gewesen wäre.
Das, ja, also bist du überall anständig mit unterwegs, oder?
Ja, du weißt, was ich meine. Also über Budi haben wir ja, also das ist ja das Lustige, auch im letzten Jahr, wenn du die Steigerung, die die Iserlohn Roosters tatsächlich aufs Eis gebracht haben in den Budi-Situationen, mal mit dem letzten Jahr siehst und den Jahren davor, hast du schon in einem wirklich schweren Jahr hast eine hervorragende Steigerung gesehen. Siehst du mal, wie wichtig es ist, gute Center auf den Positionen zu haben. Ne? Das war nicht immer der Faktor, dass man sich das aussuchen konnte oder dass man danach gesucht hat und war dann oft ohne Scheibe gleich nach einem Bulli unterwegs. Das hat sich im letzten Jahr ein bisschen geändert, haben wir hinterher dann am allermeisten von profitiert, ganz klar. Aber das war oder ist schon eine spannende Geschichte.
Aber bevor wir, tut mir leid, ich weiß, wir wollen jetzt eigentlich wieder, aber das interessiert mich jetzt und wenn es mich interessiert, interessiert uns unsere Hörer auch. Bulli-Thema generell. Ja. Wie viel davon ist wirklich Können, wie viel davon ist ja auch einfach Selbstvertrauen? Weil ich glaube, es ist kein Zufall, dass die Quote auch nach oben geht, wenn du halt selber irgendwie so einen Lauf hast oder so.
Keine schlechte Frage, Herr Dötsch.
Dankeschön.
Ja, also Selbstvertrauen, klar, wenn du als Center die ersten 5-6 Bullies klar verlierst und 0-6 stehst, dann denkst du dir so, das wird jetzt echt ein toughes Spiel, gewinne ich jetzt keine Bullies, vielleicht sagst du dann, ja, jemand in der Reihe kann Bulli spielen, tauschen wir mal für ein, zwei Dinger, dass er die Bullis macht. Aber ja, es ist halt auch, ich als Rechtsschütze habe es auch, wie ich die Bullis mache, teilweise bisschen einfacher, weil ich oft gegen Linksschützen gehe und dadurch halt, wie es mir von ja, einem gewissen Spieler aus Herne, der leider nicht mehr spielt, Nils Liesegang, beigebracht wurde.
Der Bürgermeister.
Ja, dem Bürgermeister. Ja. Der hat mir die Bullies quasi so erst richtig beigebracht in meinem halben Jahr, wo ich in Herne war. Und ja, durch das Jahr Oberliga, wo ich das dann auch kontinuierlich gemacht habe, einfach ja, verinnerlicht, würde ich sagen, und es hat jetzt bisher immer gut funktioniert, wie ich es gemacht habe, und ich werde es halt auch weiter versuchen, so zu machen und ja, viele Bullies zu gewinnen.
Jetzt sind wir dann an dem Punkt, wo ich gerne schon vorher hingegangen wäre, vor deiner Frage, die aber nochmal,
nein, so, ja, fand, ja, ja, nein, ja. Fand ich auch, ich wäge den ja mal ab.
Wir haben immer noch einen Schritt zurück, wie spielt man denn das perfekte Bulli eigentlich? Also wenn der Nils erklärt hat, wie macht man es denn?
Ja, er hat halt gefragt, ob ich wie ich es am liebsten mache, mit der Rückhand zu gewinnen oder mit der Vorhand. Da habe ich ihm halt gesagt, dass ich es lieber mit der Rückhand mache. Da hat er halt gesagt, klar, hast du immer einen Vorteil, wenn für mich der Schiedsrichter auf der rechten Seite steht, weil ich halt mehr Schwung holen kann. Der Schiedsrichter steht nicht im Weg. Ja. Für mich hat er dann gesagt, weil ich viel mit Kraft arbeite, mit Schwung arbeite, dass ich unter den Schläger durchgehen soll, sozusagen den aushebeln, hat er gesagt, einfache Physik. Hat sich erstmal so doof angehört, ist es aber. Hebelst es den einfach aus und nimmst dann die Scheibe sozusagen mit. Da hat er eigentlich kaum eine Chance, gegenzuhalten. Wenn du mit Kraft und Schwung kommst, dann kann er, egal wie viel Kraft sich auf den Schläger lehnt, da gehst du immer runter durch. Unter den Schläger und ja, so würde ich es jetzt behaupten, dass es für mich am einfachsten geht. Einfach unter den Schläger durchgehen, die Scheibe mitnehmen und ja, dann sind wir im Puckbesitz.
Wie viel Glück ist auch dabei?
Ein Stückchen, weil mir ist es auch schon oft passiert, dass ich das Bulli gewinne, dann gegen meinen eigenen Schuh oder gegen meinen Schienbeinschoner oder gegen den Schlittschuh vom Schiedsrichter, wenn der doof steht. Das kann natürlich auch sein. Mir ist auch schon oft passiert, dass ich das Bulli klar nach hinten gewinne und die Winger leider nicht so gut geblockt haben und dann auf einmal die gegnerische Mannschaft in 2-1 auf unsere Verteidiger läuft. Also das ist auch schon oft passiert in der Oberliga tatsächlich.
Bei uns jetzt dann doch eher selten, ne?
Bin ich in dieser Saison auch, wie immer gespannt drauf. Sorry, ja.
Auch bei all dem, was ich jetzt auch am Wochenende wieder gesehen habe, speziell gegen Innsbruck, auch eine Sekunde vor Schluss, vor Drittelende, kriegst du das 0-1, nachdem du vorher ein 3-5 verteidigen musst, weil in dem Moment, wo Emil die Scheibe tief spielen will, die sich irgendwie komisch aufstellt und er das Ding auf einmal ins Fangnetz nagelt, kannst du dir alles nicht ausdenken. Ich bin mir 1000% sicher, dass ich auch so eine Szene schon mal gesehen habe bei uns. Quasi eine direkte Vorlage auf einen Konter. Alles schon, die kuriosesten Sachen sind schon passiert.
Ja, es ist halt, auch gerade, also ich finde ja immer Vorbereitung mit am schwersten zu spielen, weil was ist der Wert zwischen, okay, wir nehmen die Situation und jede einzelne Situation wirklich hundertprozentig ernst und kriegst du das, was du in der Liga hast, auch in der Vorbereitung hin? Ab wann kriegst du das hin? Finde ich immer grundsätzlich spannend, weil wirklich alle Jungs in der Vorbereitung an Bord zu haben, ist, glaube ich, deutlich schwieriger mit jedem perfekten kleinen Moment, vor allen Dingen auch mit dem Spiel abseits der Scheibe, als in der Saison. Und da haben wir schon viele Geschichten erlebt. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Bist du in der Lage, gut, mit 20 ist das wahrscheinlich noch was anderes, da hätte ich wahrscheinlich mal eher einen 30-Jährigen fragen sollen, aber bist du in der Lage, in einem Vorbereitungsspiel wirklich die gleiche
Intensität,
danke, und Konzentration aufs Eis zu bringen, wie du das in einem normalen Meisterschaftsspiel machst?
Ja, also hier auf jeden Fall. Wenn es so gewesen wäre, zum Beispiel letztes Jahr das erste Vorbereitungsspiel mit Hamm gegen Stuttgart, die gerade aufgestiegen sind, da wurde es eher nach ein, zwei Wechsel haben wir schon Gas gegeben, aber dann haben wir schon gemerkt, so, wir brauchen jetzt nicht mehr Vollgas geben. Dann haben wir halt versucht, uns einzuspielen, Spaß zu haben, aber wenn ich hier spiele, ich kämpfe auch noch um sozusagen um Platz, um eine Chance, um Spielzeit, da gibt es eigentlich nichts anderes für mich als 100% und immer Gas zu geben. Und ja, so muss ich halt die Sachen auch angehen.
Was wäre für dich am Ende das, was du gerne über dich lesen würdest nach dieser Saison? Wenn wir irgendwo nochmal gucken, okay, so ist Lenny Nilek bewertet worden und das hat er gut gemacht, das muss er noch verbessern. Was würdest du am allerliebsten über dich lesen?
Ja, dass ich einen großen Schritt nach vorne gemacht habe, dass ich viel spielen durfte und nicht ein Rotationsspieler bin, sondern wirklich ein fester Spieler im Lineup meine Eiszeit sammeln durfte.
Jetzt haben wir gerade ja auch nochmal so ein bisschen darauf hingewiesen und du hast es auch berichtet, der Weg von dir. Also es war Augsburg mal als der maßgebliche Anker im Hinblick darauf, dass du zu uns gekommen bist, an den Seiler See. Damals in der Erinnerung noch ging es ums Studium. Also, dann warst du hier. Und dann hast du ja eigentlich eine besondere Situation erlebt, nämlich du bist wieder durch die einzelnen Ligen in Anführungszeichen durch und kriegst jetzt deine Chance in der DEL.
Genau.
Wie wichtig war jetzt auch diese Entwicklung, diese Schritt für Schritt anzugehen, auch in unterklassigen Ligen, für deine persönliche Entwicklung? Weil du hast in Augsburg, wenn ich das richtig weiß, irgendwie 3-4 DEL-Spiele offiziell gemacht, zumindest stehen sie in der Statistik. Ja,
drei Stück.
Da warst du halt deutlich jünger. Was hat es dir gebracht, diese Zeit jetzt zu verbringen, auch in der Oberliga?
Ja, also das eine Jahr in Herne, da kam ich halt im Dezember da erst hin. Das war schon schwer, weil das Team schon da war. Da durfte ich halt erste Herrenerfahrung sammeln, wie bei den Herren gespielt wird, was nochmal ein total anderes Level vom Gedanken her und so weiter, vom Läuferischen, vom Systemtechnischen ist wie bei der Jugend. Und das Jahr drauf bin ich dann nach Hamm gegangen. Und durfte ich halt, wurde mir halt auch sehr viel Vertrauen gegeben. Nach der U20-WM, die ich dann halt im Dezember, Januar spielen durfte, kam ich halt zurück und hab dann sofort erste, zweite Reihe gespielt. Also das war dann auch in Absprache mit Iserlohn, mit Hamm waren sie im Austausch. Da haben halt gesagt, so ja, der Junge, weil es im November, Dezember war es eine schwierige Zeit für uns als Mannschaft. Für Hamm, da gab es Höhen und Tiefen, wo ich weg war. Da gab es wirklich sehr viel Ärger in Hamm, was zum Glück nicht mich betroffen hat. Und die haben es dann halt auch gut geklärt und wir haben als Mannschaft einen Weg gefunden, uns mit verschiedenen Sachen zu arrangieren. Und am Ende, glaube ich, das waren noch 20 Spiele, die von Januar bis März in der normalen Saison gemacht habe, durfte ich dann mit zwei Importspielern in einer Reihe spielen als Center in der ersten Reihe. Habe meine 20 Minuten pro Spiel spielen dürfen und Überzahl, Unterzahl, wirklich, ich wurde in allen Situationen gebracht und das hat mich halt auch wirklich selbstvertrauen technisch und einfach von der Reife her sehr weit nach vorne gebracht.
Warum hast du dich jetzt entschieden, / der Verein entschieden, dass du hier verbleibst und dass du sozusagen nicht die Rolle spielst, das, was du in der Oberliga gemacht hast, noch ein Jahr DEL2 komplett durchzuspielen?
Ja, das Schwierige ist, dass, du bist immer noch ein junger Spieler in der DEL2 und in der DEL2 geht es mehr um Leistung und um Erfolg als in der Oberliga. Viele Oberligisten, die wollen ja nicht aufsteigen oder da gab es keinen Abstieg oder sonst was. In der DEL2, da geht es halt um mehr. Und wenn ich jetzt als 2004er in die DEL2 gegangen wäre und es wäre gefordert worden, erste, zweite Reihe, 20 Minuten, Überzahl, Unterzahl, da hätte dich jeder Trainer, jeder Geschäftsführer angeguckt, so, das werden wir nie im Leben machen. Du wirst vielleicht in der dritten Reihe spielen oder in der vierten Reihe, aber mehr auch nicht. Und dasselbe haben in Gesprächen wurde halt auch hier mit besprochen, mit meinem Berater, mit mir, mit dem Axel, mit Carsten. Und deswegen ist man zur Entscheidung gekommen, dass ich hier meine Chance bekomme und mich hier reinspielen darf.
Eigentlich schon faszinierend, wenn man überlegt, das ist, entschuldigt, diese, ja, eigentlich, man redet immer noch über Ausbildungsliga, aber immer wieder kriegt man gespiegelt, und da bist du nicht der Erste, der sagt, ich habe letztes Jahr auf dem Weg nach Kitzbühel beispielsweise Jari Parsan besucht in Rosenheim, der da als Trainer fungiert hat, zusammen mit Jamie Bartman. Und der sagte halt auch, man darf sich in bestimmten Punkten nicht vertun. Die DEL2 ist tatsächlich keine Ausbildungsliga, sondern jeder braucht den Erfolg, um sich als Verein in eine Position zu bringen, mal irgendwann diesen Step zu machen. Das finde ich halt generell, das brauchst du nicht kommentieren, aber ich finde es halt generell, ist da so ein bisschen Schein und Wirklichkeit dazwischen. Denn wenn man Spieler wie dich entwickeln will, mit dem Talent, U20-WM gespielt, das, was du drauf hast, was du ja auch, so hat es mir Axel auch erzählt, in der Oberliga gebracht hast, ist es halt faszinierend am Ende, dass man damit trotzdem nur dritte, vierte Reihe in einer DL2-Mannschaft spielen würde und damit du fast eine vergleichbare Eiszeit bekommst, als wenn du hier wärst.
Ja, das ist halt leider so. Es kommt halt auch noch damit zusammen, in der Oberliga spielen halt maximal 3 Importspieler. Das sind in vielen Vereinen 2 Stürmer, 1 Verteidiger. Das heißt, dass du 2 Spieler sicher hast, die spielen werden. Wenn du, je höher du in der Liga kommst, desto mehr Importspieler. Mhm. Und die werden halt natürlich geholt, um Punkte zu machen, um Erfolg zu bringen. Und wenn du die Spieler in der dritten, vierten Reihe versauern lässt, das kommt nie gut, weil die sind halt dafür da, um dich zum Erfolg zu schießen, und die steckst du halt einfach nicht in die vierte Reihe. Und das ist halt immer einfacher, einen jüngeren Spieler, der wenig Erfahrung hat, der halt vielleicht auch weniger verdient, in die unteren Reihen zu stecken, als jemand, der halt das 10-fache zum Beispiel verdient oder das 5-fache.
Das kann ich total nachvollziehen. Das andere ist halt immer die hehren Ziele, die mit einhergehen, weißt du? Und da wird dann immer über U23, U24, diese ganzen Themen, die wir immer wieder besprechen, geredet. Und dann sagst du mir auch in so einem Interview, und das ist dann die Wahrheit, am Ende des Tages, ich muss versuchen, aus der Oberliga den Schritt hierhin zu schaffen. Denn dann habe ich genau das Gleiche, wenn ich das gut mache, als wenn ich in der DEL2 wäre. Wo ist da dann das, was man immer erreichen will? Das meine ich nur damit anzumerken. Finde ich brutal faszinierend und zeigt sich halt Jahr für Jahr immer wieder, wie das funktioniert. Ganz kurz, Oberliga, nur weil ich es auch nicht mehr weiß, 3 oder 4 Reihen? Machen
nee.
Nein, nein, nein. Eine schwierige Frage. Alter, wann habe ich mal letztes... Okay, dann machen wir es mal anders, Herr Dötsch. Wann haben Sie denn Ihr letztes DEL2-Spiel gesehen? Okay, wann hast du denn dein letztes Oberligaspiel gesehen?
Vielleicht war ich der Kumpel, der mit Lenny in Griff.
Ich würde es mir für ihn nicht wünschen. Ich hoffe, er hat echte Freunde, aber.
Das hoffe ich auch.
Ja, ja. Komplett 4 Reihen? Nein.
Es unterscheidet sich. Wir letztes Jahr, wir haben unser Trainer, der kam, der war Assistenztrainer in Ravensburg, der Casey Fredkin.
Ja.
Der war seine erste Herrenstation. Der kannte das nur als 4 Reihen. Haben wir auch am Anfang gestartet. Aber je mehr es zu den Playoffs kam, zu dieser heißen Phase, hat er dann gemerkt, vielleicht mache ich mal 1-2, 1-2-3, 1-2, hat er dann so versucht das zu variieren. Mhm. Aber dann gibt's halt auch Vereine wie die Hannover Scorpions, die halt dann zwei brutale Reihen hatten letztes Jahr. Dann eine Reihe, die aus deutschen eigentlich auch Top-Spielern besteht, die aber dann halt für das Arbeiten zuständig waren. Und dann war's das auch. Da haben die vielleicht mit zwei Reihen gespielt. Tilburg, die haben mit drei bis vier Reihen gespielt. Also das hat sich wirklich variiert zwischen Team zu Team, wie sie aufgebaut waren. Ja, es war halt unterschiedlich, auch die Trainer, wie was für eine Philosophie sie haben wollen, weil der Trainer bei den Scorpions, der hat auch in Bad Tölz auch nur mit zwei Reihen gespielt, in der DL2. Also das war halt einfach so seine Herangehensweise. Es kommt halt auch drauf an.
Das ist voll krass, ne? Überleg mal, zwei Reihen. Ich weiß gar nicht, wer der Letzte war, der es hier versucht hat.
Zwei
ich glaube, Rick Aduno, Playoffs 2007, 2008 oder sowas, als die Roosters das dann wirklich weiter geschafft haben. Das war die Wolf-Hawk-Zeit. Da sind die Jungs auch irgendwann deshalb auf dem Zahnfleisch gegangen. Naja, aber da waren es drei Reihen, die gelaufen sind.
Und die sagen, das
da wurde immer diskutiert, ob du die vierte Reihe regelmäßig, und dann hat man hinterher immer gesagt, Frankfurt hat die Serie gewonnen, weil mehr Kraft da war durch einen intensiveren Einsatz der vierten Formation. Das ist schon krass, muss man einfach sagen.
Also grundsätzlich glaube ich, dass du jetzt in so einer ganz normalen DEL-Saison mit der Taktung, mit der Intensität, kommst du ohne vier vernünftige Reihen plus sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff dem einen oder anderen Backup, also wirklich eine vernünftige Tiefe im Kader von Jungs, wo du weißt, okay, die kann ich alle guten Gewissens reinschmeißen, kommst du nicht durch eine Saison. Ja, das ist einfach so. Und ich glaube auch, weil im Umkehrschluss, ich meine, es ist ja nicht viel, du skatest ja genauso, du bist ja genauso anstrengend, jetzt vielleicht auf ein bisschen, auf ein ganz kleines Quäntchen Intensität, aber auch Oberliga zu spielen da im Seniorenbereich. Aber irgendwann leidet dann vielleicht einfach die Qualität des Spiels so. Ich meine, ich erinnere dann an, ich habe es ja selber leider nicht live gesehen, aber so richtig schönes Eishockey wird das nicht mehr gewesen sein hier in den Playoffs damals gegen Frankfurt, als Michi Wolf dann, was war das, 117. irgendwann das Tor geschossen hat. So, da haben die sich ja auch nur noch übers Eis geschleppt. Du bist dann halt irgendwann im Arsch. Frage ist, was macht dein Gegner? Wenn es dem genauso geht, dann leidet schon die Qualität.
Die Qualität hat gelitten.
Ja,
vor allen Dingen war es hart für die Kommentatoren.
Ja.
Für den Kollegen Marc Hindelang und mich. Der machte Fernsehen, ich machte Radio. Er hatte das Glück, dass er auch mal ein Bild stehen lassen konnte. Ich nicht. Naja, aber das sind längst vergangene Zeiten und zeigen mir, wie alt ich geworden
bin. War das eigentlich das Spiel in Straubing jetzt? Straubing gegen Berlin war länger, ne? Als das, glaube ich.
Ehrlicherweise,
das
habe ich nicht.
Nee, gar nicht. Quatsch, war nicht länger.
Auf dem Tacho.
War nicht länger.
Das war auf jeden Fall Top 10.
Also ja, ich glaub, das war Top 5. Bis Top 5 ging das, glaube ich. Die haben dann immer runtergezählt. Das war ja dann auch super. Ja. Die konnten dann ja immer, jetzt sind wir wieder drüber. Und dann hatten sie wieder eine Minute, was zu reden, weil sie dann über das Spiel damals geredet haben. Oder ich glaube, bei dem anderen war Patrick Ehlechner sogar noch dabei von diesen Spielen. Das war auch, da habe ich so gedacht, super Jungs, jetzt habt ihr endlich wieder was, die armen Schweine.
Na, irgendwann wird's hart. Das
aber das sagen. Ist es nach wie vor das zweitlängste Spiel in der Geschichte?
Wenn ich mich nicht
das kann. Längste war Köln gegen Mannheim.
Dann ja, und das war einen Tag Tage, später.
Einen Tag später, ja.
Einen Tag oder zwei Tage später. Ja. Ich werde das nie vergessen, weil ich habe das Spiel bei den Kollegen von Radio Regenbogen. Ich konnte es nicht sehen, weil wir waren nicht zu Hause. Damit kein Sky, damals ja noch.
Mhm.
Und ich habe das dann im Webradio gehört vom Kollegen Antti Soramis.
Der damals schon da sein Unwesen
getrieben hat. Der damals auch sein Unwesen da schon getrieben hat und dem ist genauso, ich wusste genau, wie es ging am Ende des Tages.
Ja, du hast es ja erst hinter dir, ganz kurz.
Und das war krass. Und auch sein Jubelschrei, wenn ich mich noch recht erinnere, war ziemlich erlösend. Mehr erlösend als Freund. Das kommt dazu.
Wollte ich sagen, jetzt habt ihr euch ja beide, Mannheim hat das Ding auch gewonnen, ne?
Mannheim hat das Ding damals.
So, das heißt, ihr durftet euch beide freuen. Wenn jetzt Frankfurt da das Tor gemacht hätte, wäre da nicht auch so ein kleiner Teil von dir gewesen, der sich so gedacht hat, wenigstens ist die Scheiße jetzt vorbei? Oder hätte dich das, also weil das willst du dann ja wirklich nicht verlieren
ganz eigentlich. Ganz ehrlich, das war so anstrengend. Das vergisst du dein Leben lang.
Ja.
Aber nochmal.
Ist schon besser so.
Was erleben die Jungs auf dem Eis? Ne?
Also ja, das ist
ja nochmal eine ganz andere Geschichte.
So kann man ja drauf.
Aber faktisch ist auf jeden Fall, dass das, also das war damals, haben sie ja gewonnen, trotzdem die Serie verloren. Der Knacks ist ja trotzdem, der resultierte in der Serie Frankfurt-Iserlohn nicht daraus, sondern aus bestimmten anderen Rahmenbedingungen, die einfach gegeben waren. Vierte Reihe, das Thema Numerical und so weiter, das war eine andere Situation. Ich glaube aber natürlich, dass du, also für den Reporter ist das das eine, aber für die Mannschaft das andere. Was machst du eigentlich richtig gut? Also was als Spieler, Lenny, dann wollen wir da auch mal irgendwann sorgen dafür, dass du in die Badewanne kommst. Wasser wird kalt langsam. Was machst du als Spieler jetzt schon richtig gut? Was gefällt dir richtig gut an dir? Und was ist der Punkt, wo du sagst, da muss ich das ja unbedingt nutzen, um in dem Punkt wirklich besser zu werden?
Ich würde sagen, dass ich wirklich sehr gut schieße. Also dass die Schussbewegung, die ich mir über die Jahre antrainiert habe, nicht perfektioniert habe, das noch lange nicht, aber die Bewegung und das Zielen wirklich, dass diese kleinen Lücken zu treffen, ist wirklich schon sehr gut, würde ich sagen. Was ich unbedingt noch ändern muss, ist mein Körperspiel. Das hat, wie gesagt, Doug mir auch schon gesagt, das hat mir der Herr Fischi, der Frank Fischi, da auch schon gesagt.
Der Fischi, den nenne ich demnächst auch mal Herr Fischi.
Ja, das ist halt, wenn man 1,94 normal groß ist, mit Schlittschuh dann noch etwas größer, dann erwartet man halt, dass es ein bisschen rappelt oder dunkel wird. Und das muss ich halt, das Timing und so weiter lernen auf diesem Level und halt dann auch kontinuierlich machen.
Vielleicht kann Stani dir da ein paar Tipps geben, der hat ja ähnliche Statuen.
Bei dem wird es auch dunkel. Ja.
Ist der noch größer als du eigentlich?
Ich denke mal, also groß, ne? Ja, ich glaube nicht, dass er größer ist. Er sieht halt erwachsen aus,
würde
ich
sagen. Ja, das ist richtig. Gut, da kannst du jetzt wenig für, weil das ist schon der prädestinierte Körperspieler. Aber auch da muss man ja sagen, ganz, ganz lieber Kerl. Das denkt man gar nicht. Ähnlich wie bei Hubi.
Naja, du darfst ja eins nicht vergessen. Eishockeyspieler sind ja meistens nette Menschen.
Richtig.
Aber sobald sie den Helm aufsetzen,
da ist,
ist Schluss mit Lust.
Kein Spaß mehr.
Und davon habe ich leider auch genug getroffen.
Ich habe auch, wenn damals gegen Innsbruck gab es kurz vor der zweiten Drittelpause auch noch Strafe gegen beide Teams. Da hatte sich Hubi auch mal richtig mit einem in den Köppen. Ich weiß gar nicht mehr mit wem.
Ja, das war der Kapitän von denen. Ich weiß jetzt nicht, wie er hieß. Da hat der Hubi dem einfach in der neutralen Zone halt einen Open-Ice-Hit gedrückt, wo der dann halt auch wirklich wie eine Laterne umgefallen ist. Und das hat ihm halt nicht gefallen. Und dann hat er sich einen Hubi vorm Tor geschnappt. Und da dachten wir alle so, ja, das wird nichts.
In dem Testspiel.
Also der Hubi macht dich jetzt gleich kalt.
Ja, und dann mussten die beiden auf die Strafbank und dann war aber Pause. Und wenn nicht Pause gewesen wäre, weil die haben sich da durch, das ist immer dann interessant zu sehen.
Schön durchbeleidigt.
Ja, wenn die beide wieder aufs Eis gekommen wären, dann in der Situation noch, dann hätte es gescheppert, 1000%. Aber ey, Testspiel gehört, glaube ich, auch dazu. Und ich fand es schon interessant, auch in dem Spiel einfach zu sehen, wie eine Mannschaft so wütend sein kann, so wirklich so, ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Weil wir wirklich.
Du meinst gegen deine Innsbruck, Mannschaft.
Ja. Ne, weil du da wirklich du hattest Szenen auch, das war ja zum Beispiel auch die Szene, wo du da über die Scheibe gehauen hast, da hatten wir ja, Taro sagte auch, dann stellt sich das Ding dann nochmal auf, hat eigentlich schon eine leere Kiste vor sich. Da denkst du, das kann jetzt echt nicht wahr sein. Und dann ist es echt so schön, dass da mal einer ein Zeichen setzt. Bumm. Und dann irgendwann fand ich schon gut,
wie Teil des Gehaltes bekommt dieser Mann für Zeichen setzen.
Definitiv. Aber halt auch in den richtigen Momenten und nicht einfach so. Da gibt es ja auch ganz andere Kaliber in der Liga. Ne?
Das stimmt. Ja. Habt ihr eigentlich schon in der Kabine über das nächste Wochenende gesprochen oder ist das noch kein Thema gewesen?
Ja, so natürlich. Ich habe auch mal ganz, ganz am Anfang in meiner Jugend in Krefeld gespielt. Unter Herrn Kaczmarek.
Ganz besonderes Spiel.
Ist es jetzt, also ein ganz besonderes Spiel ist es jetzt nicht. Der für einen Matschi ist es, glaube ich, viel, viel wichtiger und besonderer, weil er halt wirklich da in Deutschland groß geworden ist und seine ganze Jugend verbracht hat, auch die ersten Schritte zum Profisein in Krefeld gemacht hat. Mit dem habe ich auch drüber geredet. Der freut sich halt unglaublich, in Krefeld zu spielen und mal gucken, wie es so wird.
Ja, wird ein ganz, ganz interessantes Wochenende in vielerlei Hinsichten. Also man sieht Krefeld mal unter Thomas Popisch, Da bin ich auch mal gespannt, ob man da schon mal eine andere Struktur merkt, als diese Mannschaft im letzten Jahr hatte, was nicht als Anspielung gegen Greg Post gelten soll, sondern generell über die Saison gesehen. Da bin ich
also
bin
da ich muss ich jetzt gespannt. Mal, glaube ich auch, dass man Greg da außer Verantwortung nehmen kann, ja, wenn man sagt, dass es in Krefeld in der Vergangenheit, das hat sich ja jetzt Gott sei Dank, muss ich wirklich sagen, Gott sei Dank, weil das war auch nicht so cool mit anzusehen an der einen oder anderen Stelle, glaube ich. Da ging es ja wirklich drunter und drüber. Dann. Und die haben sich so ein bisschen stabilisiert. Ich glaube, sind jetzt wirklich auch auf dem aufsteigenden Ast. Insofern bin ich vollkommen bei dir. Sehr interessant wird es zu sehen. Auch das zu spielen, glaube ich, jetzt an der Spielerstelle. Also wenn der schafft, seine gut geölte Maschinerie aus Bremerhaven da den überzustülpen, dann wird das auch nicht schön für euch.
Vor allen Dingen wird interessant sein, ob seine Spieler bereit sind, sich dem System so unterzuordnen, wie man das ja in Bremerhaven getan hat. Weil da sind andere Egos unterwegs. Mhm. Also in der Theorie andere Egos unterwegs. Und das finde ich auch über die Saison sehr spannend zu sehen. Das mal so das Erste. Also euch dann auch mal zum ersten Mal zu sehen, wird auch spannend sein, für mich jedenfalls.
Buschi läuft da immer noch rum, ne?
Ja.
Philipp Riefers.
Ja, also da gibt es ein paar alte Hasen.
Alter, kennst du noch andere Jungs von sonst wann?
Matze Bittner.
Teuter, genau.
Teuter, mit dem war ich bei der WM zusammen. Und Karl Konze, in der Jugend zusammengespielt. Müsste ich überlegen.
Das klang jetzt wieder Beginn einer extrem langen Aufzählung. Aber
ich müsste überlegen, wer noch da alles da ist. Ich habe gegen viele gespielt in der Jugend, aber persönlich kenne ich sie jetzt nicht.
Also das wird spannend. Das Spiel kann man sich auch auf jeden Fall schon mal in die Galerie packen. Mhm. Und dann gucken wir mal, was draus wird. Also erwartet man wie immer gegen einen Zweitligisten einen Erfolg. Ich habe zu oft gesehen, dass gerade in der Vorbereitung, dass es manchmal zu extremen Herausforderungen geführt hat, weil man muss den eigenen Schweinehund überwinden und seine Geschwindigkeit aufs Eis bringen, außer DL. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Gut, und dann sehen wir nochmal Düsseldorf gegen Köln. Ne? Das ist auch noch ein spannendes Vorrundenmatch.
Das sehen wir ja sogar theoretisch vorher, an dem Freitagabend wäre das schon, oder was das wäre, ist das schon, dementsprechend weißt du dann auch nach dem Spiel gegen Krefeld direkt, gegen wen du spielst, dann entweder gegen den Verlierer oder Gewinner der vorherigen Partie. Das ist dann, glaube ich, auch eine interessante Standortbestimmung. Gerade Düsseldorf, glaube ich, haben auch viel verändert. Stichpunkt Bulli-Spiel, wären wir wieder beim Thema. Die waren letztes Jahr schlechtestes Bulli-Team der Liga, glaube ich, war ein Riesenthema bei denen. Und noch ein, zwei andere Dinge geändert oder ändern müssen. Und Köln eigentlich wie jedes Jahr eine Mannschaft, die auch irgendwie in die Top 6 gehört, zumindest den eigenen Ansprüchen nach. Auch da extrem viel verändert. Viel skandinavischer, finnischer Einfluss jetzt auch mit dem neuen Coach. Die darf man sehr gespannt sein. Ich glaube, die Range, was da geht, ist auch sowohl nach unten als auch so eng wie die Liga ist, nach unten. Jetzt nicht in Richtung Abstieg natürlich, aber ja, da gibt es einige Teams, die wir sicherlich ein bisschen ärgern wollen, werden. Ja, irgendwie so. Und damit könnten wir ja theoretisch dann schon mal anfangen, wenn wir gegen die spielen.
Also, ich bin auf jeden Fall gespannt. Danke, Lenny, fürs Dasein heute.
Ich bedanke mich.
Für die Einblicke. Und
das perfekte Bulli-Spiel.
Was wir sonst nie in dieser Ausführlichkeit mal darlegen können. Das war der Podcast Kühlschweine Iserlohn, aber nicht
soll
ohne,
ich
dass wir
den,
uns verabschieden.
Genau, ich hau
ohne
hier den
Hensch.
Wie sagst du schön, den Weltbesten von den beiden Weltbesten Sponsoren, und das ist...
Ein Bauer stand im Sauerland und dachte drüber nach, das Totgesagte länger leben. Freut euch auf Kühlschweine Iserlohn, den Radio MK Roosters Hockey Podcast. Dorfradio fürs Sauerland. Jeden Donnerstag da, wo es Podcasts gibt. Wir setzen uns ein für das, was die Menschen in unserer Region wirklich bewegt. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse Märkisches Sauerland. Gut für Hemer und für Menden. Infos im Netz sms-hm.de.
Ey, weißt du, wir wollen so irgendwie von diesem Dorf-Bauern-Image. Wir lieben es ja. Aber so ein bisschen sind dann doch immer auch im Profiklub und du hast nichts Besseres als so eine Klampfe da in die
Scheiße.
In den Werbeblock einzubauen.
Ich
also bitte,
sag dir mal, unter uns zwei beiden Kirchenschwestern und den anderen, also wie ich jetzt gehört habe, 30, die uns hören angeblich. Ich glaube nur an 24. Sascha, liebe Grüße. Du bist Nummer 23 in meinem Herzen. Ist genau richtig. Du musst viel mehr mit diesem Bauern-Image spielen.
Ja, grundsätzlich schon. Da bin ich vollkommen bei dir. Ich liebe das ja auch, sonst wird dieser Podcast nicht so heißen, wie er heißt. Das kommt ja auch noch dazu.
Da hast du überhaupt nichts mehr zu reden gehabt.
Das weiß ich gar nicht. Das war eine gute Idee von dir, die ich dann so durchgenickt habe. Das so ehrlich müssen wir sein. Aber wenn ich ein Problem
damit hätte, durchgenickt. Freunde, jetzt ja, kommen wir in schwere Krisen.
Ja, komm mal, bevor ich. Also ich hatte dann auch keinen Bock auf Konfrontation.
Kriegt jetzt eine Delle.
Nee, aber das heißt ja nicht, also du musst ja trotzdem professionell agieren. Und das ist ja manchmal, wenn du sagst, Bauerndorfclub, heißt es ja auch einfach, das sind alles nur Idioten. Und da habe ich ehrlicherweise keinen Bock drauf,
aber
auf das Image.
Lieber verehrter Felix, Südwestfalen und das Sauerland hat so viele wirtschaftliche Weltmarktführer zu bieten, dass mit dem Image zu spielen und es
das
nicht
ist ja
zu besitzen,
genau das,
genau
was ich gerade gesagt habe,
was man tun darf.
Ja, dann sind wir ja beieinander.
Wir sind doch immer beieinander. Das war der Podcast für diese Woche.
Nächste Woche sind wir
wieder für euch da.
Ja
die Klampf ist geil. Ja. Vielleicht sollten wir das Video mal dazu drehen, oder?
Zu diesem. Ich bin raus. Ich drehe das Video gerne hinter der Kamera und du kannst dich dann da vorstellen.
Sag tschüss, Felix.
Tschüss, Felix.
Tschüss, Mirko.
Tschüss,
bis
Lenny.
Nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Ciao, ciao.